Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Talk Science im neuen Jahr. Ich bin voller Vorfreude auf dieses kommende Podcast-Jahr. Ich freue mich auch, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu einer mal wieder ganz klassischen Folge mit einem, oder auch irgendwie nicht, denn ein Doktorand bist du ja so nicht, wie wir hier viele haben, die quasi mitten in ihrer Promotion stecken. Du bist schon etwas fortgeschritten, aber das wirst du uns gleich mal erzählen. Ich habe hier, so viel kann ich ja sagen, Peter sitzen, den vielleicht die ein oder anderen irgendwie durchs Graduiertenzentrum und das Programm auch schon mal gesehen haben oder gehört haben. Du arbeitest hier am Geomar, hier sitzen wir auch gerade. Schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo Liv, herzlich willkommen hier am Geomar und ja, vielen Dank, dass du hergekommen bist.
Vielleicht magst du zu Beginn einmal erzählen, wer du bist und was du machst und wo du momentan rein von einer Forschungskarriere stehst.
Ja, gerne. Genau, ich bin Peter und wie Liv schon gesagt hat, ich bin kein Doktorand mehr, sondern Postdoc, also quasi die wissenschaftliche Karrierestufe nach dem Doktor. Und wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, ist es tatsächlich schon ziemlich genau 3 Jahre her, dass ich meine Doktorarbeit verteidigt habe. Deswegen bin ich jetzt schon fast 3 Jahre Postdoc. Das ging wie im Fluge. Am Geomar bin ich seit März 2024, jetzt also ein gutes Dreivierteljahr. Hab vorher an der Christian-Albrechts-Universität Kiel studiert, meinen Master und dann später dort auch promoviert. Und Anfang 2024 hat sich quasi relativ spontan die Möglichkeit ergeben, dass ich am Geomar hier, also habe mich auf eine Stelle beworben, habe eine Anzeige gesehen und dann habe ich das gelesen, habe mich da so drin gesehen, dass ich mich beworben habe. Und dann ging es relativ zügig, dass ich dann seit März 2024 jetzt hier am Geomar bin und arbeite.
Jetzt ist es normalerweise so, für alle, die vielleicht auch neu eingeschaltet haben, wenn wir hier quasi Doktoranden oder Doktoranden sitzen haben, dass wir erstmal schauen, wozu forscht ihr denn? Wie bist du auf die Forschungsfrage gekommen? Was sind Herausforderungen? Ich würde sagen, dadurch, dass wir heute die Chance haben, 2 unterschiedliche Bereiche angucken zu können, gucken wir uns einmal die Zeit deiner Promotion an. Wozu hast du promoviert? Wie lief das überhaupt? Und wie ist es jetzt als Postdoc? Die Forschung geht ja weiter. Du bist einer derjenigen, so oft haben wir das gar nicht, die offensichtlich gesagt haben nach der Promotion, ich bleibe der Forschung treu und nicht, Promotion war toll, aber irgendwie sehe ich mich nicht beruflich in der Forschung. Vielleicht magst du deshalb einmal sagen, du hast gesagt, du hast deinen Master hier gemacht, hier in Kiel. Was ist denn überhaupt dein Forschungsschwerpunkt? Wozu hast du promoviert?
Kann ich gerne machen. Ich würde es, auch wie du gesagt hast, vielleicht so ein bisschen zweiteilig machen. Denn die Arbeit, die ich jetzt quasi am Geomar mache, ist doch ein bisschen was anders als meine Arbeit, über die ich promoviert habe. Wobei es auch Ähnlichkeiten gibt, aber ich kann das ja vielleicht einfach mal so ein bisschen von Anfang an erklären. Fangen wir mal Jahr 2014 an. Also 2014, vor 10 Jahren, bin ich nach Kiel gekommen, um hier meinen Master zu studieren an der CAU Kiel. Der Grund war für mich, dass ich in meinem Bachelor gemerkt habe, ab dem 4. Semester rein fachlich musst du die Universität wechseln, wenn ich mich im Fachbereich Geophysik, was mein Studienhintergrund ist, vertiefen möchte. Und da gibt es in Deutschland gar nicht so wenige, aber auch gar nicht so viele Standorte, wo man Geophysik im Master studieren kann. Und einer davon war Kiel. Und das ist der große fachliche Angebot für so ein relativ kleines Studienfach. Und auch die Lage am Meer mich dann dazu bewogen, nach Kiel zu ziehen in 2014 und hier meinen Master zu beginnen und zu studieren. Im Laufe des Masters habe ich für mich festgestellt, dass mich eigentlich der Bereich Satellitengeophysik am meisten interessiert, also Arbeiten mit Daten, die von Satelliten gemessen worden sind, und in dem Speziellen sind das schwere Daten, die uns Informationen geben, wie die Erdanziehungskraft ist, denn diese ist nicht konstant, sondern diese variiert letztendlich mit dem Erdkörper. Mhm. Solche schwere Daten habe ich dann auch schon in meiner Masterarbeit verwendet, um ganz generell den Untergrund der Erde damit zu untersuchen. Was meine ich damit mit Untergrund? Jede geophysikalische Datensatz spiegelt etwas über die physikalischen Eigenschaften des Untergrunds wider. Und deswegen sagen wir auch Geophysik. Wir wenden physikalische Gesetze auf den Erdkörper an, um so die Beschaffenheit oder die physikalischen Parameter des Untergrunds zu verstehen. Und In dem Fall ist es, wenn wir über schwere Daten sprechen, also die Erdanziehungskraft, das sagt uns etwas aus über die Dichteverteilung mit Untergrund. Also wie sind bestimmte Gesteins- oder im größeren Bereich Erdschichten verteilt? Wie unterscheiden sie sich voneinander? Und das Thema hat sich dann auch in meiner Masterarbeit wiedergespiegelt. Da habe ich mir Daten von GOES angeschaut, einen Satellit, der letztendlich die Erdanziehungskraft in einem sehr, sehr genauen Ausmaß misst, wie noch kein Satellit zuvor.
Aha.
Das liegt daran, dass der Satellit sehr, sehr flach in der Erdumlaufbahn geschwebt ist, also quasi sehr nah an der Erde dran war. Was wir daraus bekommen haben, ist ein Datensatz, den wir verwenden können, um auf der ganzen Erde, egal wo wir sind, Aussagen treffen zu können über den Untergrund. Und das ist natürlich in den Gebieten ein Vorteil, in dem wir auf der Erde selbst nur sehr schweren Zugang haben. Das sind zum Beispiel Gebiete in der Antarktis. Die Antarktis ist aus vielerlei Gründen schwer zugänglich. Es gibt zum Beispiel auch den Antarktis-Vertrag, der es verbietet, dass wir dort den Untergrund irgendwie beeinträchtigen, dass es Ansprüche von Nationen darauf gibt. Deswegen gibt es für die Antarktis nur sehr, sehr wenige lokale Daten über den Untergrund. Und wenn wir jetzt einen Satellit haben, der über die Antarktis mehrfach geflogen ist, können wir quasi Aussagen auf kontinentaler Ebene über den Untergrund treffen, die wir vorher nicht hatten. Und das habe ich mir dann in meiner Masterarbeit zu eigen gemacht und habe mir die Daten angeschaut über der Antarktis. Was ich dann untersucht habe, ich habe die Satellitendaten verwendet und dann zahlreiche Parameter berechnet. Und was wir dann sehen, letztendlich ist, wir können diese Daten verwenden, um eine Aussage zu treffen über den Aufbau der Antarktis. Denn was manche vielleicht von euch noch nicht wissen, ist, die Antarktis ist nicht nur ein Eispanzer, sondern ein Kontinent. Also quasi ist das Eis, das über der Antarktis liegt, verdeckt einen Kontinenten wie zum Beispiel Asien oder Amerika. Und das kann der Satellit uns sagen, wie dieser Kontinent aufgebaut ist. Und das Hauptergebnis meiner Masterarbeit war dann eben, dass die Antarktis nicht nur aus einem großen Block besteht, sondern dass es quasi drei verschiedene Teile gibt in der Antarktis, die zu jeweils anderen Kontinenten auf der Erde mal gehört haben und die mal zusammengehört haben.
Ah, okay. Kannst du dann auch Rückschlüsse darauf ziehen, wie historisch das in irgendeiner Form, ich kenne das noch aus dem Unterricht, als man gelernt hat, dass irgendwann mal alles zusammen war und danach durch verschiedene, um Himmels Willen, richtiges Halbwissen, plattentektonische Verschiebungen, meine ich, heißt es in irgendeiner Form, oder eben diese Kontinente nach und nach entstanden sind und dass es auch nach wie vor Bewegungen gibt und Veränderungen geben wird. Was war denn das Ergebnis? Aus welchen drei Kontinenten sind die Teile gewesen?
Genau, also es ist genau richtig, wie du gesagt hast, es geht um plattentektonische Verschiebungen und das ist auch genau eine der wichtigen Aussagen dieser Masterarbeit. Wenn wir wissen, dass die Ostantarktis in dem Fall aus drei Teilen besteht, was heißt das denn dann eigentlich erdgeschichtlich, also in der Plattentektonik? Und da müssen wir doch in der Zeit deutlich zurückgehen, sagen wir mal 180 Millionen Jahre zurück, denn das ist die Zeit, in der die Antarktis nicht genau da gelegen hat, wo sie jetzt ist, sondern sie hat sich auch über der Zeit bewegt. Vor ca. 180 Millionen Jahren hat die Antarktis zusammen mit anderen Kontinenten den Urkontinent Gondwana gebildet und das ist, was manche von euch vielleicht auch schon im Erdkundunterricht mal gehört haben. Genau, also es gab also diesen Urkontinent Gondwana. Und die Schweredaten haben gezeigt, dass ein bestimmter Teil der Antarktis zu Afrika zugehörig ist, ein Teil zu Indien und der dritte Teil zu Australien. Die Antarktis sitzt momentan am Südpol und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass die Antarktis mal ein Stückchen weiter nördlich gelegen hat, es ist der sogenannte Missing Link oder Bestandteil des plattentektonischen Puzzles, den wir noch nicht genau kannten. Die Antarktis ist der Kontinent, der die drei Kontinente miteinander vereint.
Ja, jetzt klingt das für mich, also ich weiß nicht, wie das bei dir im Fachbereich ist, in der Masterarbeit, ich kenne das nur aus meinem Studium oder auch aus anderen Podcast-Folgen hier, es ist immer ein schmaler Grad, wie weit man in der Masterarbeit schon wirklich in die Forschung abtauchen kann, weil eine Masterarbeit ja auch einfach limitiert ist, nicht nur die Seiten, sondern auch vom Zeitumfang. Das, was du in der Masterarbeit gemacht hast, klingt jetzt für mich aber schon nach ziemlicher Forschung, die auch neue Ergebnisse erzielen konnte, die darauf angelegt ist auf jeden Fall. Du nickst zögerlich.
Ich nicke zögerlich, aber stimme dir auf jeden Fall zu. vor allen Dingen jetzt auch nach ein paar Jahren retrospektiv betrachtet, kann ich eher sagen, dass es genauso war. Wenn man jetzt die Masterarbeit schreibt und sie abgibt, dann hat man manchmal gar nicht so das Gefühl, wie gut ist diese neue Erkenntnis, wie kann ich das jetzt einordnen in vorhandene wissenschaftliche Erkenntnisse. Da hat man ja als Masterstudent oder Masterstudentin noch gar nicht die Erfahrung. Und was mir da wirklich sehr geholfen hat, war der frühzeitige Austausch mit anderen Wissenschaftlern, dass andere Leute sich das angucken. Und was für mich so ein Aha-Erkenntnis war, war die Reaktion von anderen Wissenschaftlern darauf, weil ich selbst so gar nicht so das Gefühl hatte, ist das, wie cool ist das eigentlich? Und weiß wirklich noch, dass einer dann Wissenschaftler war zu Gast und hat sich das anguckt, hat gemeint, oh, this is a bomb. Was sowas heißt wie, das ist der Knaller, also da können wir was draus machen. Das war für mich das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay, vielleicht bist du da gerade was Interessantem auf der Spur. So war es dann letztendlich auch. Was danach passiert ist, also die Masterarbeit ist letztendlich eine Geschichte, das ist eine relativ formale Arbeit, die, wie du schon gesagt hast, in einem bestimmten Zeitraum geschrieben und dann auch abgegeben werden muss. Was wir dann daraus gemacht haben, zusammen mit meinem Chef und anderen Wissenschaftlern, dass wir daraus eine wissenschaftliche Publikation erstellt haben. Nach so einer Abschlussarbeit hat es natürlich ein bisschen Verzögerung. Es wird nochmal anders geschrieben als eine Abschlussarbeit selbst. Man muss noch mehr Informationen verdichten und das sozusagen dann so in ein wissenschaftliches Journal einreichen. Aber diese Publikation war dann doch durchaus erfolgreich, weil wir sehr, sehr viele Medienanfragen gekriegt haben für unsere Ergebnisse. Und da letztendlich ja der Kern dieser Publikation meine Masterarbeit beinhaltet, war ich dann auch von da voll involviert. Und ab zum Beispiel auch, weiß ich noch, vom NDR hatten wir eine Anfrage, da war das Schleswig-Holstein-Magazin bei uns zu Gast, so ähnlich wie wir jetzt hier sitzen. Es gab einen Beitrag in der New York Times und das war für mich dann auch so der Punkt, wo ich gesehen habe, wow, das hatte schon ziemlich einen Impact und hat mich auch letztendlich nochmal mehr dazu motiviert, auch in dem Fachbereich zu bleiben und auch zu promovieren. Das,
ja,
genau.
Glaube ich. Also auch da vielleicht für die ZuhörerInnen da draußen, warum ich da so ein bisschen überlege, es ist einfach von Fachbereich zu Fachbereich anders, inwieweit man eben im Studium überhaupt so richtig, also es ist immer Ziel an der Universität in jedem Fachbereich die Forschung zu erkennen und die Wissenschaft, und es ist definitiv nicht mehr so wie vielleicht Mathe in der Schule oder Geografie. Das ist, glaube ich, klar, und trotzdem ist eine Promotion zu einer Masterarbeit rein von der Forschungstiefe und den Möglichkeiten alleine schon aufgrund der Zeit, die man hat, was ganz anderes. Ich würde jetzt sagen, mit meinem Wissen, dass das schon was Besonderes ist, dass du im Master dann auch die Möglichkeit hattest, auch einfach schon ein Paper zu schreiben mit anderen WissenschaftlerInnen zusammen, die dann so eine große Anerkennung ja auch gefunden hat. Das ist ja A, was motiviert, wie du ja auch gesagt hast, dann auch dazu geführt hat, warum du gesagt hast, okay, Promotion kann ich mir offensichtlich sehr gut vorstellen, aber ja auch irgendwie eine unfassbar schöne Wertschätzung an einem so frühen Punkt deiner Forschungskarriere.
Ja, da hast du recht. Was ich vielleicht dazu noch sagen will, das Ergebnis, was wir dann gefunden haben und vor allen Dingen, was jetzt sozusagen das ausgelöst hat, also sowas ist nicht selbstverständlich für eine Masterarbeit. Und ich glaube, es gehört wahrscheinlich auch eine gute Portion Glück dazu, dass man ein Thema für sich gefunden hat, das erstens einem liegt, wo man merkt, okay, das ist das Richtige. Das war es von Anfang an, das habe ich gemerkt, aber auch ein Thema, das sozusagen von anderen auch so gewertschätzt wird, sei es jetzt von Wissenschaftlern oder von Medien. Und da hatten wir, denke ich, schon auch ein bisschen Glück, wie das so gewertschätzt wurde. Das kann man, denke ich, so sagen. Und das war vielleicht aber auch nötig, um sozusagen meine wissenschaftliche Karriere dann sozusagen damit zu beflügeln oder damit weiterzumachen.
Das heißt, deine Promotion, wenn ich es richtig raushöre, war dann quasi ein Aufbau deiner Masterarbeit. Also du hast quasi weiterhin zu diesem Thema forschen können in deiner Promotionszeit. Oder hast du danach gesagt, super Thema, ist eingeschlagen wie eine Bombe, toll, Knaller, aber Promotion möchte ich doch mich mit einem anderen Thema beschäftigen.
Ich würde sagen eher Ersteres, denn die Daten, die ich verwendet habe, waren die gleichen. Also es waren die gleichen Satellitendaten, die ich da angewendet habe. Methodisch war es allerdings deutlich anders. Klar, in der Promotion hast du in der Regelzeit 3 Jahre Zeit, für eine Masterarbeit ein halbes Jahr. Allein die vorhandene Zeit, die man hat, erlaubt dann einem noch viel, viel tiefer einzusteigen, und so war es dann letztendlich auch. Rein thematisch bin ich von der Antarktis weggegangen und habe mir andere Gebiete auf der Erde angeschaut. Also weiterhin, die abgelegenen Gebiete waren interessant. Allerdings waren es zwei Gebiete, die dafür relevant waren. Oder muss eigentlich sagen, zwei Kontinente. Einmal Afrika und Südamerika. Genau. Und was ich dann in meiner Doktorarbeit gemacht habe, ist, dass ich diese Daten verwendet habe und noch tiefer eingestiegen bin und ein Programm geschrieben habe, also ein eigenes Programm geschrieben hat, das uns noch mehr über die Struktur des Untergrundes erzählen kann. Genauer jetzt gesagt ging es dabei um die Mächtigkeit der Erdkruste und die Dichte der Erdkruste selbst. Also noch mehr letztendlich quantifizieren der Daten, als ich es in meiner Masterarbeit gemacht habe. Es ging um die Kontinente Afrika und Südamerika. Warum sind die interessant? Wenn wir uns Afrika betrachten, ein riesiger Kontinent, gibt es aber doch zahlreiche oder einige Gebiete auf dem Kontinent, die wir nicht gut kennen. Zum Beispiel die Sahara-Wüste, die einen riesigen Teil von Nordwestafrika ausmachen, wo es keine Besiedlung gibt. Und wenn wir keine Besiedlung haben, ja, es ist halt auch schwer, da Infrastruktur ranzuschaffen, um Daten messen zu können. Das Gleiche trifft zum Beispiel so oft weite Teile von Mittelafrika, in dem es auch noch erschwerend in Zukunft mal einen Dschungel gibt, wo letztendlich das Gleiche gibt, wenig Infrastruktur, wo man einfach sehr schwer hingelangen kann. Das Pendant auf südamerikanischer Seite ist der Amazonaswald, auch ein riesiges Regenwaldgebiet, in dem wir leider heutzutage immer mehr Zugang haben durch Abholzung, aber generell letztendlich ein Gebiet ist, in dem es wenig Zugang gibt und nur wirklich einzelne Messkampagnen Zugang haben. Das ist ganz interessant, wenn man sich Karten anschaut, wo mal gemessen wurde, gibt es im Amazonas-Regenwald so eine Linie, die in den 70er Jahren mal gemessen wurde von mehreren hundert Kilometern und da muss eine Gruppe innerhalb von einem Jahr mit einem Messinstrument tief in den Dschungel eingestiegen sein und das sind die Daten, wo wir heute noch von zehren letztendlich. Ja, aber diese Gebiete sind eben auch relevant gewesen, um auch mit den Satellitendaten zu arbeiten, weil wir auch dort keine Kenntnisse über den Untergrund haben letztendlich. Mhm. Um vielleicht einen Tick noch ins Detail zu gehen, in meiner Doktorarbeit ging es dann darum, wie ist die Struktur dieser einzelnen Gebiete, Amazonas, Sahara auf der anderen Seite oder letztendlich Zentralafrika und dann auch im nächsten Schritt zu sagen, wie hängen sie miteinander zusammen. Wenn wir uns die Erde vorstellen, besteht die Erde letztendlich aus verschiedenen Schichten. Die ganz obere, dünnste Schale ist die Erdkruste, die maximal 80 Kilometer dick werden kann in Gebirgen, aber im Durchschnitt so 30 Kilometer dick ist. Darunter liegt die sogenannte Mantellithosphäre von Lithos, griechisch für festes Gestein. Und darunter liegt die Asthenosphäre, auch griechisch letztendlich für flüssiges Material. Die Kruste und die Lithosphäre bilden den Teil der Erde, der fest ist, also dass wir uns als festes Gestein vorstellen können. Und die darunterliegende Asthenosphäre bis in den Erdmantel ist sehr, sehr zäh, flüssig, aber trotzdem beweglich. Und für mich war in dieser Doktorarbeit relevant, wie ist die Struktur der Lithosphäre oder genauer gesagt der Erdkruste, der letztendlich des Krustenteils der Lithosphäre. Die Unterscheidung zwischen Kruste und Lithosphäre ist letztendlich eine, wir sagen, petrologische. Das bedeutet Unterschiede im Gestein, die letztendlich diese Schicht ausmachen. Und ich habe mir dort eben auch die Erdkruste angeschaut in diesen Bereichen.
Jetzt ist ja häufig für viele dann doch ein Thema, also erstmal ein Erkenntnisgewinn und dann häufig ja aber Anwendung. Also was kann ich jetzt mit den Erkenntnissen vielleicht für die Zukunft beispielsweise, welchen Mehrwert habe ich, um eventuell Entscheidungen in der Zukunft, keine Ahnung, zu beeinflussen beispielsweise. Ich weiß, viele, die immer fachfremd sind, können da dann konkreter noch mehr mit anfangen. Wie ist es bei dir?
Ganz generell ist die Arbeit meiner Doktorarbeit letztendlich eine, können wir zum Bereich Grundlagenforschung zählen. Das heißt, wir wollen besseres Verständnis darüber gewinnen, wie ist der Aufbau des Untergrundes und wie haben die Strukturen zusammengehört. Ich gehe gleich auf deinen Punkt ein. Ich muss noch einen wichtigen Punkt sagen. Es ist einmal die Abgelegenheit dieser Gebiete, die für uns interessant ist, aber wenn wir uns vorstellen, was liegt eigentlich unter der Sahara oder was liegt unter dem Regenwald, wissen wir, dass dort mit die älteste Erdkruste der Erde liegt. Das sind diese sogenannten Kratone, die letztendlich die alten Kerne unserer Kontinente bilden. Und interessanterweise ist es genau dort, wo wir wenig Daten haben, ist ein Teil der ältesten Erdkruste auf der Welt, eben in Westafrika oder unter dem Amazonaskraton. Und diese Kratone haben eben zusammengehört, als sie auch ein Teil von Gondwana waren. Das gleiche gilt übrigens auch für die Ostantarktis, dort liegt auch ein Kraton. Also Kraton ist letztendlich ein Begriff dafür für alte Erdkruste, die wir dort gesehen haben. Wenn wir jetzt wissen, wie diese Kratone zusammengehört haben und wie genau der Untergrund aussieht, können wir vielleicht, was man sich dann zugute machen kann, ist, dass wir verstehen wollen als nächstes, wenn sie mal zusammengehört haben, müssen sie ja irgendwie auseinandergebrochen sein. Und das ist letztendlich ein Bezug, den wir zur heutigen Zeit machen können. Wie brechen eigentlich Kontinente auseinander? Warum haben die alle mal zusammengehört und es kam zu diesem Aufbrechen? Das ist auch ein relevantes Beispiel, womit man diese Daten, die ich verwendet habe, untersuchen kann, beziehungsweise was man mit denen machen kann. Denn was wir zum Beispiel heute sehen, ist Gebiete, an dem genau so ein Aufbruch stattfindet. Das ist zum Beispiel einmal das Rote Meer, also quasi diese Meerenge zwischen Afrika und Saudi-Arabien. Dieses Gebiet zwischen Afrika und Saudi-Arabien, das Rote Meer, ist quasi ein junges Öffnen von Kontinenten, an dem sich schon ein Meer gebildet hat. Ja, das Rote Meer ist eng und es ist relativ jung. Also das heißt, dort bewegen sich zwei tektonische Platten auseinander. Wenn wir das Ganze jetzt weiterziehen, sehen wir auch auf dem afrikanischen Kontinent ein jüngeres Beispiel. Das ist das sogenannte ostafrikanische Riftsystem. Dort gibt es noch kein Wasser, beziehungsweise kein Ozean. Aber was wir dort sehen, ist zum Beispiel der Kilimanjaro. Und das ist ein sehr junger Vulkan, der ein Zeuge davon ist, wie die Anfangsphase ist, wenn zwei Kontinente miteinander aufbrechen. Es ist vulkanisches Material, das aus dem Untergrund hervorkommt, tritt an die Oberfläche und wenn die Kraft stark genug ist, kommt es dazu, dass eben der Untergrund oder die Erdkruste gespreizt wird und sich dann auseinander, wenn diese Spreizung stark genug ist, sich dann auseinander driftet und sich ein Ozean bildet. Das haben wir aber im ostafrikanischen Riftsystem so noch nicht, denn dort haben wir erstmal vulkanische Strukturen, aber in ein paar Millionen Jahren wird dort wohl auch ein Ozean entstehen. Und so können wir letztendlich Informationen über die Struktur von Superkontinenten wie Gondwana von vor 180 Millionen Jahren verwenden, wenn wir wissen, wie die Plattentektonik damals gewesen ist und können Bezüge auf die heutige Plattentektonik schließen.
Ja.
Und das ist letztendlich, um daraus nochmal einen Schritt mehr zu machen, auch das Thema, was in meiner jetzigen Arbeit hier am GeoMar relevant ist.
Ja, okay. Gucken wir uns gleich an. Erstmal finde ich es total verrückt, dass es so drei komplett unterschiedliche Landschaften sind auf den ersten Blick. Also wenn wir uns Wüste, Regenwald und Eislandschaft anschauen, dann scheint es ja unterschiedlicher nicht zu gehen. Und dann ist es doch die gleiche Erdkruste, die irgendwann mal zusammen war und sich jetzt halt so weit voneinander entfernt hat und so weit zumindest von der ersten Oberfläche auch komplett anders ist. Dann dachte ich mir auch die ganze Zeit, ob du mal irgendwie die Möglichkeit hattest, zu zumindest einem der Orte zu fahren und es auch vor Ort sozusagen zu sehen, oder ob das gar nicht so unbedingt relevant für deine Art von Forschung ist, da du durch die Satellitenbilder jegliche Art von Informationen bekommst, die du benötigst. Aber das bringt mich nämlich zu der grundsätzlichen Frage, wie können wir uns vorstellen, wenn ich sage, wie sieht dein Forschungsalltag aus, das ist manchmal so unterschiedlich und hängt auch total davon ab, an welchem Punkt man steht in der Forschung. Aber vorhin hast du von Programmieren gesprochen. Was sind so Bestandteile deiner Forschung, wenn man sozusagen sagt, es geht jetzt gerade nicht um die Lehre, die häufig ein Teil von Forschungsarbeit ist, oder um Kongresse, wo du irgendwelche Vorträge vorbereitest, sondern wo du wirklich forscht. Wie kann man uns das vorstellen? Was machst du dann in den Momenten?
Ja, zu deiner ersten Frage. In der Antarktis war ich leider noch nicht. Ich würde da sehr gerne mal hin, aber das ist logistisch sehr schwierig. Und wenn man da hin möchte, muss man schon einen sehr guten Grund haben, dass man dann sozusagen dorthin kann. Forschung wird dann natürlich auch betrieben. Die Daten, die ich jetzt von den verschiedenen Kontinenten verwendet habe, waren hauptsächlich eben Satellitendaten. Es ging in der Doktorarbeit auch darum, dann noch zahlreiche andere Datensätze dann mit einzuspeisen. Und das war dann auch wirklich dann ein Hauptteil des meiner Arbeit, ein Programm zu schreiben, das noch andere Datensätze, die auf der Erde gemessen wurden, mit einspeist, um dann daraus letztendlich ein Modell zu erzeugen, das das möglichst viele Datensätze erklären kann. Und das war wirklich die meiste Zeit, die ich verwendet habe. Dazu musste ich zum Glück nicht extra in die Antarktis fliegen, um Daten zu gewinnen. Also ich konnte auch Aussagen treffen, ohne in die Antarktis zu gehen. Aber es gibt auch dort Daten, die ich dafür verwendet habe, die schon existiert haben.
Ja.
Generell war es so, dass ich in meiner Doktorarbeit 4 andere Kontinente besuchen konnte, um da letztendlich Wissenschaft zu betreiben. Und das ist auch wirklich ein Fakt, den ich mir immer wieder selbst in den Mittelpunkt rücke, dass ich durch meine Forschung einfach auch schon viel von der Welt gesehen habe. Andere Forschungsinstitute, andere Kulturen, andere Menschen natürlich. Und hauptsächlich waren das immer entweder Forschungsaufenthalte oder Fachkonferenzen, an denen ich Vortragen geben konnte. Was mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist, war ein Workshop in Johannesburg, Südafrika, in dem sich letztendlich die ganze afrikanische Community, die im Bereich, sagen wir mal, Geophysik, Satellitengeophysik arbeitet, getroffen hat. Das sind dann von Südafrika die meisten Menschen gewesen und dann aber auch dadurch, dass es in anderen Ländern gar nicht so viel Geophysik gelehrt bzw. geforscht werden kann, dann wirklich nur einzelne Personen aus anderen Ländern. Und das war wirklich für mich ein sehr cooler Austausch mit anderen Leuten, auch einfach mal andere Herangehensweisen oder auch ja, die Limitation zu sehen, wie arbeiten eigentlich Menschen, die nicht so eine Infrastruktur haben wie für mich drumherum, die wirklich dann verantwortlich sind für 4 Institute gleichzeitig, was jetzt hier in Deutschland völlig unvorstellbar wäre. Das war schon sehr, sehr interessant für mich, das so zu sehen. Generell ist mein Berufsbild oder wie ich arbeite, auch heute noch, dass ich doch die meiste Zeit am PC arbeite, auch hier wirklich verschiedene Daten versuchen einzuspeisen in PC-Programme, um dann letztendlich meiner jetzigen Arbeit hier am Geoma erklären zu können, wie brechen Kontinente auseinander. Aber es ist nicht nur das, es ist doch ein vielseitiges Berufsbild, was ich eigentlich habe. Also ich habe die Möglichkeit, an Konferenzen teilzunehmen. Ich habe die Möglichkeit für Forschungsaufenthalte. Was jetzt hier am Geoma für noch wirklich relevant ist, sind Ausfahrten aus Forschungsschiffen. Da wurde ja auch schon im vorherigen Podcast, glaube ich, schon ein bisschen zu berichtet. Das ist jetzt etwas, was für mich jetzt auch, das ist für mich neu, aber das wird für mich auch in naher Zukunft passieren. Es geht für mich darum, mit Networking, also mich mit anderen Kollegen auszutauschen, gemeinsame Forschungsinteressen zu finden, zu entwickeln. Ja, und auch für mich Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Deswegen ist es doch eine sehr vielseitige Arbeit, die ich hier eigentlich momentan habe.
Ja, voll schön. Jetzt sind wir schon, also bei Wissenschaftskommunikation ploppen bei mir gleich ganz, ganz viele Sachen auf, aber die möchte ich erst in der nächsten Folge, möchte ich da nochmal zurückkommen, weil ich glaube, dass wir auf jeden Fall auch darüber reden müssen, ob es Unterschiede gibt in deiner Art, Wissenschaft zu kommunizieren, gerade wenn du auf Forschungsreisen bist oder auf Kongressen, die wirklich weltweit geöffnet sind. Ich bin da immer sehr vorsichtig, aber ich würde auch gerne wissen, du hast jetzt davon gesprochen, sich mit anderen WissenschaftlerInnen zu vernetzen, um gemeinsame Forschungsinteressen zu finden, was ja super sinnvoll ist, nicht nur im Fachbereich, sondern interdisziplinär, aber was ja natürlich auch eine gewisse Konkurrenz irgendwo, also es gibt ja eine gewisse Forschungskonkurrenz. Das würde mich total interessieren, ob man das irgendwie mit berücksichtigen muss und das nicht mit berücksichtigen muss, wie das ist. War die Lehre oder ist die Lehre ein Bestandteil deiner Arbeit aktuell oder war sie das damals deiner Promotion oder nicht? Wie war das bei dir? Wir haben ja schon ganz unterschiedliche Formen im Podcast gehabt, wie das in der Promotion gestaltet ist.
Ja, die Lehre hat letztendlich in meiner Promotion begonnen. Das hat damit begonnen, dass ich mal eine bestimmte Vorlesung halten sollte. Das hat mein damaliger Chef eigentlich mit jedem Doktorand oder Doktorande gemacht, dass jeder mal so die Möglichkeit hat, quasi erste Erfahrung zu sammeln, vor Studierenden letztendlich eine Vorlesung zu geben, um erste Erfahrung zu sammeln. Das war bei mir auch so. Und dann ist das Stück für Stück mehr geworden. Und dann hatte ich auch dann eine Zeit lang teilweise, hatte ich vertragliche Verpflichtungen dazu, da musste ich Vorlesungen geben. Und deswegen war das in meinem letztendlich ersten Postdoc, also nach meiner Doktorarbeit an die Universität, da hatte ich sogar einen relativ großen Block von Vorlesungen. Da musste ich 2 verschiedene Vorlesungen letztendlich in einem Semester geben, regelmäßig. Und das ist dann auch schon ein guter Aufwand gewesen. Eine habe ich komplett umstrukturiert und das ist dann wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die da reingegangen ist. Das war in meinem ersten Postdoc, da habe ich dann, war Lehre Bestandteil meines Vertrags einfach. Das war so geregelt. Ja, am Geoma jetzt bin ich nicht dazu verpflichtet, Vorlesungen zu geben. Das eröffnet mir jetzt dann auch tatsächlich wieder deutlich mehr Zeit für reine Forschung, was ich momentan auch sehr gut finde. Trotzdem ist es so, dass mir Lehre Spaß macht. Und deswegen mache ich gerade mit einer Professorin von uns hier am Institut, mache ich begleitend eine Vorlesung, indem ich dazu beitrage mit einzelnen Vorlesungen und Übungen einer bestehenden Vorlesung, unterstütze sie dabei. Das kann man sagen, dass ich das freiwillig mache, aber mir macht das Spaß und das ist, da habt ihr jetzt auch letztendlich über die Jahre Erfahrung gewonnen. Dadurch, dass das jetzt so ein überschaubarer Rahmen ist, passt das auch gerade ganz gut rein.
Ja, voll schön. Also ich frage da deshalb so explizit nach, weil wir, ich glaube, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hier im Podcast mal verifiziert haben, welche unterschiedlichen Vertragsmodelle es während einer Promotion geben kann. Beziehungsweise wir hatten auch eine Expertin hier zu Gast, die komplett frei promoviert hat. Also da gab es kein Anstellungsverhältnis. Also auch das ist durchaus möglich, aber wie man gehört hat, auch sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und wir kennen eben auf jeden Fall die Form von Promotion, wo man angestellt an der Universität ist und dann eben auch einen Pflichtteil in die Lehre stecken muss. Und ich finde es so schön von dir zu hören, dass du da so viel Spaß hast. Wir hatten auch Leute hier zu Gast, die für sich erkennen, dass es das nicht unbedingt ist, was ich eine sehr wichtige Erkenntnis finde. Denn wenn da eine gewisse Leidenschaft ist, ein Enthusiasmus sowohl für die Lehre als auch für das Fach selbst, gelingt es diesen Leuten häufiger, den Stoff etwas anders, wirkungsvoller zu vermitteln, als vielleicht Leuten, die eine Lehre machen müssen, ohne dass sie dafür eine gewisse Begeisterung haben oder auch ein gewisses Talent. Also das ist ja pädagogisch, didaktisch gut, Dinge zu vermitteln, ist ja auch etwas, was man durchaus eigentlich erlernen kann. Menschen, die Lehramt irgendwie studieren, die haben das als Teil ihres Studiums, du ja nicht. Du hast es quasi in dem Moment erlernt, wie kann ich gut didaktisch hier Wissenschaft vermitteln? Oder gab es da Unterstützung?
Ich habe mich einfach ausprobiert am Anfang. Für alle Lehrenden der Universität gibt es Unterstützung durch didaktische Fortbildung. Die sind jetzt aber im Rahmen von, wenn du jetzt mal eine Vorlesung in deiner Doktorphase gibst, hast du da eigentlich auch keine Zeit für. Und ein wichtiger Punkt ist, gute Lehre braucht viel Zeit und viel Vorbereitung. Das war für mich wirklich wichtig, weil ich gemerkt habe, dass es ohne Vorbereitung fühle ich mich nicht wohl und dann fühlst du dich auch nicht so sicher, eine Vorlesung zu geben oder eine Übung. Also wirklich, es beansprucht Zeit. In der heißen Phase meiner Doktorarbeit habe ich zum Glück sehr wenig lernen müssen. Sonst wäre das, glaube ich, echt schwierig geworden und deswegen habe ich auch echt tiefen Respekt vor den Leuten, die wirklich, während sie die Doktorarbeit schreiben, eine Lehrverpflichtung haben, weil der Semesterbetrieb verpflichtet dich ja quasi, dich mit der Lehre dann zu beschäftigen und dann noch nebenbei die Doktorarbeit, in Anführungszeichen nebenbei die Doktorarbeit weiterzuschreiben, ist dann schon durchaus herausfordernd. Ich habe das erste Mal richtig gemerkt, als ich diese Lehrverpflichtung hatte mit 4 Semesterwochenstunden dann und das war, da habe ich mal gemerkt, wie viel Zeit eigentlich in 4 Semesterwochenstunden reingeht, Vorbereitung, Nachbereitung und in diesem Semester war dann auch gar nicht so viel Zeit für Forschung. Deswegen klar ist es so, je länger du dann lehrst, desto mehr geht dir vielleicht von der Hand oder du kannst auf vorhandene Materialien oder Erfahrungen zurückgreifen. Aber es ist schon viel Zeit, die man da reinstecken muss.
Ja, absolut. Ich habe noch eine Frage zum Satelliten und dann würde ich dich natürlich einmal auch fragen wollen. Jetzt haben wir ja erstmal, glaube ich, relativ gut verstanden, was du machst. Und warum du machst, was du machst. Und bevor wir uns abschließend zu dieser Folge angucken, woran du aktuell arbeitest, finde ich es wichtig, nach wie vor in jeder unserer Folgen zu vermitteln, dass Forschung davon lebt, dass es Herausforderungen gibt und Rätsel, die du nicht sofort lösen kannst. Und darüber haben wir uns ja noch gar nicht unterhalten, wie das beispielsweise bei dir lief, ob du in deiner Promotionsphase Momente hattest, wo Ansätze, die du dir vorgenommen hast, nicht funktioniert haben, wo du vielleicht nochmal umstrukturieren musstest, umgrübeln musstest und wie du damit umgehst, weil ich finde, das ist eine schöne Hilfestellung für all unsere DoktorandInnen, die nämlich zuhören. Aber wie funktioniert das mit den Daten? Sind die quasi für alle, die sich dafür interessieren, frei verfügbar? Muss ich als Person zu einem ausgewählten Kreis von WissenschaftlerInnen gehören, die Zugang zu den Daten des Satellits haben und spuckt der mir automatisch immer wieder die Daten oder einmalig, das wirst du mir jetzt gleich sagen, die Daten Das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, regelmäßige Aktualisierung wahrscheinlich schon, vielleicht auch nicht. Jetzt weiß ich es nicht. Also du wirst es mir sagen, ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht. Aber habe ich automatisch einmal Daten unserer Welt sozusagen? Oder kannst du gezielt sagen, du hast schon so ein Schmunzeln um den Mund, von daher, ich vermute, dass ich mir es vollkommen verquer vorstelle. Aber wie ist es? Wie läuft das ab mit dem Satelliten?
Nee, ich muss schmunzeln, weil die Frage eigentlich genau richtig ist und weil das ein wichtiger Punkt ist, den ich noch gar nicht erwähnt habe. Fangen wir mal damit an, zu den Satellitendaten selbst. Was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, ist, diese Satellitendaten war eine bestimmte Satellitenmission der ESA. Und dieser GOES-Satellit war von 2009 bis 2013 in Orbit und dann ist er kontrolliert abgestürzt, also geplant abgestürzt. Das heißt, er hat 4 Jahre gemessen und das ist ja immerhin 2013 jetzt auch 12 Jahre her. Trotzdem ist dieser Datensatz immer noch sehr, sehr aktuell und relevant für uns Wissenschaftler, weil es die einzige Satellitenmission ist, die wirklich auf so einem tiefen Niveau geflogen ist, in 220 Kilometern Höhe, um das Schwerefeld hochpräzise abbilden zu können. Das erfordert eine gewisse spezielles Design von dem Satelliten selbst und auch eine spezielle Technik, um diesen Satelliten auf so einem geringen Orbit zu halten, sag ich mal. Deswegen war der Satellit in Anführungszeichen nur 4 Jahre im All, manche sind ja mehrere Jahrzehnte, die fliegen aber dann viel höher, das heißt, sie brauchen viel weniger Treibstoff. Deswegen reden wir über die Daten, die letztendlich vor 12 Jahren das letzte Mal gemessen wurden und bevor der Satellit abgestürzt ist. Die Daten selbst sind für jeden zugänglich. Man muss nur wissen, wo sie liegen. Das ist ja schon ein relativ spezieller Datensatz. Wenn man aber weiß, welchen Plattform man suchen muss, hat man wirklich, ich würde schon sagen, in Windeseile diese Daten auf seinem PC und für die jeweilige Forschung anwenden. Das Portal selbst wird von der ESA, also der European Space Agency, betrieben. Und meines letzte Mal, als ich geschaut habe, war auch noch alles frei zugänglich. Genau. Es gibt noch letztendlich eine ganze Disziplin, die zwischen Satelliten, der Satellit misst die Daten und ich wende sie an und lade sie runter, sitzen. Das sind Geodäten, heißt es, die letztendlich sich damit beschäftigen, wie war zu damaligen Zeitpunkt die exakte Figur der Erde, wie war die genaue Form, die diese ganzen Daten überhaupt prozessiert haben. Da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin, bevor ich Satellitendaten, die gemessen wurde, mir auf dem Portal runterladen kann, die dann die Daten angeguckt haben und Fehler behoben haben. Genau, und wenn man sich speziell dafür, kann man sich auch Daten runterladen, wenn man sich dafür interessiert. Das geht auch.
Also damit du dann am Ende auch wirklich die richtigen Koordinaten sozusagen überprüfen kannst. Dafür ist dieser Zwischenschritt relevant.
Ja, genau.
Verstehe. So, jetzt zu der Frage, die manche etwas unangenehm finden, wahrscheinlich aber, weil diese Leute in ihrer Promotion vielleicht auch gerade in eine Situation haben, wo sie eben feststecken. Ich habe das Gefühl, es hat sich verbessert. Ich weiß nicht, wie du das vielleicht auch mitbekommst, aber als ich angefangen habe mit Podcast, und das ist jetzt 4 Jahre her, war es durchaus ein Ding, dass dieses Sachen funktionieren nicht in der Forschung. Darüber wurde nicht gerne gesprochen, weil es irgendwie auch hieß, ja, jeder Misserfolg ist zwar eine Erkenntnis, dass es nicht funktioniert hat, dass es wohl einen anderen Weg geben muss, aber das ist nichts, was ich publizieren kann, das ist es kein Paper wert. Also Scheitern in der Wissenschaft war damals auf jeden Fall noch deutlich weniger kommuniziert, will ich es mal nennen. Inzwischen habe ich zumindest hier in einem Podcast mit vielen jungen WissenschaftlerInnen so einen Drive von, naja gut, aber das ist ja Wissenschaft. Das sind halt Rätsel, die gelöst werden müssen und die einen ein bisschen komplizierter und die anderen werfen halt, wenn ich sie gelöst habe, noch 10 neuere auf. Und das ist genau das macht Forschung aus, dass es so viele Dinge gibt, die eben nicht so einfach zu lösen sind. Sonst wäre irgendwann keine Frage mehr da, so nach dem Motto. Wie war es bei dir in deiner Promotion? Lief alles reibungslos oder nicht? Wie bist du mit Herausforderungen umgegangen, wenn es welche gab? Und wie erlebst du so den Umgang mit der Thematik? Also hast du irgendwie theoretisch abschließend zu der 5-teiligen Frage meinerseits einen Tipp an unsere DoktorandInnen?
Du triffst den Nagel mit dem Kopf. Auch in meiner Doktorarbeit gab es Herausforderungen und Phasen, in denen das eben nicht so funktioniert, wie du das vielleicht denkst. Und ganz generell betrachtet sind in Deutschland die meisten Forschungsprojekte mit einer Promotion für 3 Jahre angesetzt. Und im Durchschnitt braucht man aber, ich kenne jetzt nicht die aktuelle Zahl, 4,5 Jahre brauchen Doktoranden und Doktorandinnen im Durchschnitt in Deutschland. Das heißt, es gibt ja in Anführungszeichen ein Verzug von 1,5 Jahren. Genau, und da können wir uns jetzt fragen, wo kommt das her? Und letztendlich ist es schon so, dass die Promotion oder die Doktorarbeit selbst doch auch einige Hürden in sich hat, die man dann halt überschreiten muss. Und dieses Überschreiten kann mal mehr oder mal weniger lang dauern. Bei mir gab es das auch. Das erste Jahr war tatsächlich, wenn ich das jetzt so retrospektiv betrachte, habe ich im ersten Jahr rein wissenschaftlich nicht viele Erkenntnisse gewonnen, sondern auch schon, wie du gesagt hast, ich habe ganz viel gelernt, wie es nicht funktioniert. Ich könnte jetzt rückblickend sagen, ja gut, wenn ich jetzt im ersten Jahr nicht so viel rumexperimentiert hätte oder ein bisschen fokussierter gearbeitet hätte, hätte ich mir locker 9 Monate sparen können. Und dann wärst du auch näher an den 3 Jahren dran gewesen. Das ist jetzt allerdings die Frage, die sich daran anschließt, ist es das denn wert gewesen oder wie beurteile ich selbst diese ersten 9 Monate? Und ich würde es auch jetzt rückblickend für mich sehen als sehr großen Lerneffekt, den ich dann dort gewonnen habe. Ich hatte den Freiraum, Dinge auszuprobieren und auch zu lernen, wie man es nicht macht, sage ich jetzt mal überspitzt, um daraus zu lernen, wie kann ich es besser machen. Und ich denke, dieser Freiraum sollte Bestandteil einer Doktorarbeit sein, wenn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen den brauchen. Promotion bedeutet auch, dass man daraus eben lernt, aus den Fehlern. Und das ist noch die Phase in der wissenschaftlichen Karriere, in der man sich das aus meiner Sicht erlauben kann.
Ja.
Weil man zum Beispiel noch an ein Projekt gebunden ist. Was es jetzt speziell für mich bedeutet hat, ist, ich habe viel den Austausch gesucht zu Kollegen und Kolleginnen. Und das würde ich auch direkt sagen an alle, die vielleicht einen ähnlichen Punkt haben. Tauscht euch aus mit Leuten, die eine ähnliche Situation haben und sucht aktiv Unterstützung von denjenigen, bei denen ihr wisst oder wo ihr ahnt, dass sie euch helfen können. Also da keine falsche Scheu, sage ich mal, sondern wenn man ein Problem hat, dann geht es darum, wie hole ich mir Hilfe, kommuniziere ich die zu anderen. Ich kann jetzt versuchen, in einem Monat einfach für mich selbst irgendwas zu programmieren, da komme damit aber vielleicht nicht weiter. Das ist ein Punkt. Und was mir wirklich noch sehr geholfen hat, ist letztendlich, ich greife jetzt ein bisschen vor, aber letztendlich ist das ist der Punkt gewesen, wie ich auf Wissenschaftskommunikation gekommen bin, weil ich zunächst einmal, als ich gemerkt habe, es geht nicht so voran, ich habe den Austausch gesucht mit Leuten, die nicht fachlich das Gleiche machen wie ich, sondern in der gleichen Situation sind und habe dann über diesen Austausch gedacht, ich mache mal was anderes, ich probiere mal so einen Kurs aus und habe dann einen Kurs belegt, der völlig von meiner Thematik entfernt war, aber habe dadurch letztendlich noch gesehen, dass es auch noch andere Bereiche gibt, die für mich interessant sind. Und mehr erzähle ich da jetzt erstmal nicht zu, weil wir da vielleicht noch gleich drüber sprechen werden.
Mir kam jetzt der Gedanke, du kommst aus einer Masterarbeit, die mit einem Paper geendet hat, du meintest es ja vorhin, einem New York Times Artikel, den ich auch gerne hier in die Shownotes verlinke. Wenn du damals super bodenständig reflektiert warst, vielleicht ohne kleinen Mini-Höhenflug, aber auf jeden Fall schwebend in die Promotion. Und dann kommen quasi, du hast jetzt von 9 Monaten gesprochen, wo Dinge mal nicht aufgehen, die du so wahrscheinlich ja auch gar nicht kanntest, weil das alleine im Zeitraum der Masterarbeit gar nicht überhaupt so möglich war, dass man jetzt mal so abbiegt für einen Zeitraum, wo sich herausstellt, war die falsche Abzweigung, da muss ich dann doch woanders hingehen, sinnbildlich gesprochen. Finde ich irgendwie spannend, mir das vorzustellen. Offensichtlich, hast du ja gesagt, dir hat die Wissenschaftskommunikation in diesen Momenten dann geholfen, aber du hast dann auf jeden Fall da rausgefunden, trotzdem nach den 9 Monaten.
Genau, diese 9 Monate, diesen Zeitraum, der habe ich jetzt definiert, quasi auch retrospektiv betrachtet. Ich versuche mich gerade in diese Anfangsphase von meiner Promotion nochmal reinzufinden. Es war schon so, dass ich das Gefühl hatte, ja, du kommst voran, du hast einen Fortschritt, aber diese 9 Monate waren eher so, als ich gemerkt habe, das geht, glaube ich, gerade in eine falsche Richtung. Das war jetzt nicht so, dass ich 9 Monate da gesessen habe und es hat nicht funktioniert, sondern du hast etwas geforscht, versucht, was herauszufinden und es hat sich dann danach als herausgestellt, dass dieser sehr spezielle Weg oder Versuch, den ich da eingeschlagen habe, eben in die falsche Richtung ging. So war das eher betrachtet. Genau, also ich habe dann schon in dem Moment Fortschritte gesehen, aber ich konnte diese Fortschritte noch nicht so richtig einschätzen und es hat sich danach erst gezeigt, das war eigentlich so in dieser Phase, die Forschung, die ich da betrieben habe, ging einfach in die falsche Richtung. Und danach war ich zu sagen, erst back on track.
Ja.
Genau. So würde ich das betrachten.
Okay. Ja. Jetzt sind wir schon ziemlich fortgeschritten in der Folge und ich grüble gerade die ganze Zeit, wie wir das denn jetzt am elegantesten gestalten, weil wir müssen auf jeden Fall noch darüber sprechen, wie es nach deiner Promotion weiterging. Da ist auf jeden Fall ein Gap, wenn ich da vorhin aufmerksam gelauscht habe, war deine Promotion schon deutlich vor deiner Anstellung hier am GEOMA beendet und es war quasi kein, ich bin fertig und einen Monat später habe ich hier angefangen. 1-2 Jahre liegen dazwischen, oder? 3?
Genau, da liegen 2 Jahre dazwischen.
Ja, da würde ich mich natürlich interessieren, was du da auch gemacht hast. Wir probieren es jetzt mal aus. Du erzählst uns mal, wie sozusagen dein Weg hin zu deiner GEOMA-Stelle hier war. Dann verabschieden wir uns für heute, sprechen uns quasi und hören uns in 14 Tagen wieder und wir starten dort mit deiner aktuellen Forschung, um dann zu dem Punkt zurückzukehren, an dem wir heute sozusagen uns mehr oder weniger verabschiedet haben, nämlich zu dem Moment, wo du festgestellt hast, dass Wissenschaftskommunikation eine ganz große Motivation für dich ist und warum. Und setzen dann den Primärfokus auf Wissenschaftskommunikation. So, also, wir sind noch Stand jetzt in deiner Promotionsphase, die du erfolgreich beendet hast. Wie ging es dann weiter für dich?
Als ich die Promotion beendet habe, meine Verteidigung war Januar 2022, gab es eigentlich gar nicht so einen richtigen Break, sondern es ging quasi direkt weiter, weil ich da schon eine Stelle hatte, in der ich Lehrverpflichtung hatte.
Mhm.
Und Ende Januar, Anfang Februar ist noch das reguläre Semester. Da gibt es Kurse, da gibt es Prüfungen. Also so ging das dann letztendlich weiter bis Februar, März, in dem die Prüfungen vorbei sind. Und dann war es auch schon so, dass ich ja in der Zeit danach Zeit verwendet habe, um Teile meiner Doktorarbeit, die noch nicht publiziert waren, so zu schreiben, dass ich sie in einem wissenschaftlichen Journal eingereicht habe. Das dauert dann auch nochmal, weil du kannst auch in der Doktorarbeit zum Beispiel ein angefangenes Kapitel mit einbinden. Und das habe ich dann nochmal so weitergearbeitet, dass man das in ein wissenschaftliches Journal eingereicht hat. Das habe ich gemacht. Dann ging eigentlich die nächsten 1,5 Jahre so weiter, dass ich Lehre betrieben habe, dann auch meinen ersten Kurs eigenständig gelehrt habe, dann sehr viel Vorbereitung da reingesteckt habe. Lass mich überlegen, Feldarbeit war ich mit involviert. Dann ist ein Forschungsprojekt zusammen mit Industrie letztendlich aufgetreten, in dem ich involviert war. Also es ist quasi schon so viel Lehre und Forschung dann einfach parallel weitergegangen ist, die 1,5 Jahre. Ich war weiter angestellt an der CAU, hatte befristete Verträge, der dann noch einmal verlängert werden konnte, bevor ich dann hier zum GEOMA gewechselt bin. Genau. Also ich hatte knapp 2 Jahre lang so eine Stelle, in der ich sozusagen diese Lehrverpflichtung hatte, die ging dann schon von, lass mich kurz überlegen, Anfang 2022 bis Anfang 2024, da hatte ich diese Lehrverpflichtung mit drin, genau. Und deswegen ging eigentlich die Arbeit am Institut für mich relativ nahtlos weiter, weil ich dann auch gemerkt habe, ich bin jetzt Teil des Lehrapparats und sozusagen habe hier eine aktive Rolle im Institut selbst und so konnte ich dann auch ganz gut eigentlich auch so gestalten dort.
Mhm. Jetzt habe ich da noch eine kleine Frage. Deine Anstellung hier, wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben ja jetzt nur da quasi schon mal verifiziert, Postdoc, du forschst auch weiter. Ist dein Ziel grundsätzlich, dass du irgendwann mal habilitierst? Also ich kenne es auch von vielen Leuten, einige davon waren hier auch zu Gast, dass sie selber sagen, für meine Forschungskarriere ist es notwendig, dass ich definitiv nochmal den Standort wechsle, im Idealfall auch irgendwie mal im Ausland länger tätig bin. Wie ist es bei dir? Wie wäre so dein Idealziel? Was hast du momentan so als Vision für dich?
Momentan strebe ich an, ja, meine wissenschaftliche Karriere in der Forschung voranzubringen und ich würde auch gerne in der Forschung bleiben. Durch meinen Standortwechsel von der Universität Kiel ans GEOMA habe ich ja quasi formal den Standort gewechselt, was schon mal ganz gut ist. Und für mich ist es natürlich eine gute Fügung, dass das in derselben Stadt ist. Das heißt, das war jetzt kein Wohnwechsel mit involviert. Zum aktuellen Zeitpunkt möchte ich gerne in der Forschung bleiben, möchte allerdings auch nicht weit wegziehen, möchte die Forschung gerne hier betreiben. Es macht mir momentan sehr viel Spaß. Ich habe Ideen, wie ich das längerfristig machen kann, weiß es natürlich aber auch, dass es irgendwann Grenzen gibt. Ich versuche das relativ pragmatisch zu sehen. Momentan fühle ich mich sowohl in der Forschung als auch in der Umgebung hier wohl, in der ich bleiben möchte und kann das gut miteinander vereinen. Ich versuche das so lange zu machen, wie sich das für mich gut anfühlt. Als Postdoc hat man die Möglichkeit, noch mehr zu gestalten, zum Beispiel eigene Projekte einzuwerben, dass ich unabhängig werde von Geldgebern der Universität zum Beispiel. Damit kann ich nicht nur mein wissenschaftliches Profil schärfen, sondern auch erreichen, dass ich in einem Standort länger bleiben kann. Sowas habe ich vor. Es ist halt die nächsten Jahre, es ist dann halt spannend zu sehen, wie weit komme ich damit voran. Aber momentan habe ich die Motivation, in der Forschung zu bleiben, auf jeden Fall.
Ja, cool. Dann vielen Dank dir für heute. Schön, dass du zu Gast warst. Ich freue mich auf die nächste Folge. Für all unsere ZuhörerInnen da draußen gilt natürlich auch in diesem neuen Podcast-Jahr die gleiche Regel wie immer. Bei Fragen dürft ihr uns gerne kontaktieren. Ich werde deine offiziellen Daten auch in die Shownotes packen. Das heißt, wenn irgendjemand das Gefühl hat, ich würde gerne noch tiefer hineingehen in das Masterarbeitsthema oder in das Promotionsthema oder gewisse Aspekte interessieren mich einfach total doll. Ich habe da nochmal eine Nachfrage, dann dürft ihr euch natürlich sehr, sehr gerne melden. Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.